Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe vom Payment & Banking Fintech-Podcast. Hallo Jochen.
Hallo André.
Irgendwie müssen wir immer Jubiläen machen, oder?
Na, ich weiß, wir hatten mal eine Jubiläumsfolge, da waren die anderen auch dabei.
Echt? War das die 100.
Keine Ahnung, irgendeine Folge, da waren die auch dabei.
Okay, die 200. Ausgabe unseres Podcasts. Hättest du damit jemals gerechnet?
Nee. Ich glaube, ich habe schon mal in einem alten Podcast gesagt, dass als du angefangen hattest, die ersten Podcasts live zu stellen in WordPress, was ich ja noch nicht konnte und nicht wusste, wie das geht, habe ja durch das Podcasten auch das Bloggen gelernt und WordPress zu bedienen, hast du ja angefangen, die Episoden dreistellig zu machen. Also Nummer 001, Nummer 002 und so. Und ich habe damals so gedacht, so, der ist verrückt, der glaubt, wir schaffen 100 Folgen.
Jetzt haben wir also 200. Die 200. Und wir sind ziemlich genau 4 Jahre alt, ne? 22.01.2015 hat gerade, genau, haben wir gesehen, ist die erste Folge damals live gegangen. Also herzlich willkommen zur 200. Ausgabe vom Payment und Banking Fintech Podcast. Heute mal wieder mit den Initiatoren Jochen und mir, André. Jochen, etwas, was wir ganz am Anfang nicht gemacht haben, wir hatten keine Sponsoren. Diesmal haben wir Sponsoren und denen wollen wir danken, ne? Weil sonst hätten wir das Ganze in der Qualität und auch wahrscheinlich in der Ausdauer gar nicht durchziehen können.
Genau.
Also danke
mir auch die ganz vielen fleißigen Bienchen im Hintergrund nicht, die das alles ermöglichen, die man nicht merkt.
Genau. Also unsere Sponsoren in dieser Ausgabe sind die ihr eigentlich auch schon kennt. Das sind die Kollegen von Smartsteuer. Der ein oder andere hat was Problem mit dem Begriff Smart. Aber eigentlich ist der ein oder andere kann es dann doch. Also Smartsteuer, einer unserer Sponsoren. Was macht Smartsteuer? Ist ein Tool, um seine Steuererklärung zu machen. Und vor allen Dingen geht es halt darum, dass eine ganze Menge einfach an Steuern sozusagen nicht zurückgeholt werden von Menschen. Und Smartsteuer macht das halt uns allen einfach so einfach wie möglich. Und was sie halt jetzt gerade einführen, ist halt auch die Möglichkeit, dass du deine Steuererklärung schon ausgezahlt bekommst, bevor du eigentlich wirklich das Okay, den Steuerbescheid bekommen hast. Und was sie machen, sie bringen B2B-Partner in den Steuerberatungsprozess mit rein. Das heißt, wenn du eine Steuererklärung machst, dann bekommst du halt an bestimmten Momenten Hinweise von B2B-Partnern, dass du möglicherweise gerade, keine Ahnung, wenn du eine Reise gemacht hast oder wenn du einen Flug gebucht hast, dass da irgendwie ein Hinweis kommt. Und da können sich halt auch Partner bewerben unter smartsteuer.de/fintech. Das ist sozusagen der erste Hinweis zu dem einen Partner. Dann die Kollegen von Mastercard. Jochen, vielleicht sagst du was zu Mastercard.
Mastercard hat noch niemand gehört wahrscheinlich. Nein, Mastercard ist die bekannte Kreditkartenmarke, bietet seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu Finanzdienstleistungen in aller Welt, fördert somit den globalen Handel, Vernetzung von Unternehmen und der Finanzbranche, Millionen von Unternehmen, Karteninhabern und Händlern und das täglich in der ganzen Welt. Mastercard ist nicht selbst derjenige, der die Karten herausgibt, sondern Franchisegeber, Prozessor und Berater und somit entwickelt Mastercard Zahlungslösungen, verarbeitet 21 Milliarden Transaktionen pro Jahr und bietet branchenführende Analyse und Beratungsdienste für Händler, Kunden und Finanzdienstleister.
Gut, also die Kollegen von Smartsteuer, Mastercard und die Kollegen von FinCompare, die sich selber darstellen, vorstellen.
Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompare zusammen?
Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
Gut, soviel zu den Sponsoren. Jochen, wir haben kein richtiges Thema heute in der 200. Ausgabe. Wir haben weder einen Gast, außer uns beide. Wir haben kein hartes Thema, sondern wir wollen, wie das manchmal so bei Jubiläen ist, mal zurückgucken auf die letzten 4 Jahre. Als wir damals gestartet sind, der eine oder andere weiß das oder hat es vielleicht auch schon mal hier im Podcast gehört, ist es ja eher zufällig entstanden und wir hatten einfach nur ein paar Vorbilder und haben einfach gemerkt, dass wir selber Podcasts hören, ne?
Richtig, wir waren wie in vielen Bereichen ja auch ein bisschen früher am Thema dran als die Masse. Mittlerweile hat Podcast ja einen wahnsinnigen Boom erlebt und es gibt wahnsinnig viele Podcasts und extrem viele Medien sind auf Podcasts schon eingeschwenkt. Wir waren immer in der Nische und werden auch nie da teilweise wirklich eine Konkurrenz darstellen, aber wir waren einfach früher, haben es deswegen auch sehr früh dank euch, liebe Hörer, so eine Fanbase und Community aufgebaut, die es, glaube ich, wenn es uns heute gäbe, viel schwieriger aufzubauen wären, als wenn wir vor 4 Jahren schon gestartet sind. Also von daher hatten wir das Glück, früh an dem Thema dran zu sein und es auszuprobieren. Aber wir als Konsumenten waren ja noch viel früher dran und haben andere Podcasts gehört, die ja teilweise schon fast 100 Episoden hatten, bevor wir überhaupt auf den Zug aufgesprungen
sind. Genau, also The Exciting Commerce, ne, von Jochen Krisch und Marcel Weiß war so ein Beispiel, die wir immer wieder auch genannt haben als Vorbilder, wo wir uns dann irgendwann auch das Wort spannend versucht haben abzugewöhnen, weil wir es bei denen so oft gehört haben und selber gemerkt haben, dass wir es so oft benutzt haben. Das war bestimmt ein Vorbild und in der Tat gab es zu dem Zeitpunkt 2015 natürlich schon eine ganze Menge Podcasts, aber eigentlich gab es nicht diese Riesenwelle und vor allen Dingen auch nicht so viele in der Nische. Und wenn es wahrscheinlich einen gegeben hätte, der damals einen Fintech-Podcast gemacht hätte, hätten wir möglicherweise auch gar nicht angefangen. Ne?
Ja gut, es gab schon einen Fintech-Podcast, den Breaking Banks-Podcast
von
Brad King. Aber insofern, es gab keinen Deutschen, das stimmt. Allerdings, wenn wir mal anschauen, den 11FS-Podcast von 11FS-Jungs aus Großbritannien, der hat im Vergleich zu uns eine Vielzahl mehr Hörer ist ganz oben in den Business-Podcast-Charts, was entweder heißt, die machen ihren Job so unendlich viel besser als wir, also wann ich mir die gehört habe, so muss ich sagen, nee. Oder die Briten sind einfach, oder die quasi internationale Community, die Englisch hört, ist einfach viel mehr an den Wirtschaftsthemen interessiert und hat natürlich deswegen auch, weil er in Englisch ist, eine viel größere Verbreitung als wir mit unserem Dachfokus, wo die Leute erstmal Deutsch lernen müssen.
In der Tat. Wenn wir mal so darauf gucken, so auf Hörer, ne? Also das ist ja Podcast-Statistiken, sind ja super schwer, weil du weißt nicht, wie lange die Leute wirklich hören und du weißt nicht genau, wo sie das immer so alles hören und so, aber so eine Statistik, die wir einfach über die ganze Zeit schon hatten, sind die Kollegen von SoundCloud, die uns ja seit Anfang an Statistiken zur Verfügung stellen und wenn man sich jetzt anguckt, dann ist es schon irgendwie exponentiell gewesen. Ne?
Also kann ich erstmal ein Veto sagen?
Ja, klar.
Das heißt, immer Podcast gibt es keine Statistiken und so weiter und so fort. Nein, also im Vergleich zu Radio sind unsere Statistiken x-mal präziser und besser, weil beim Radio gibt es irgendwelche komischen Hörerbefragungen übers Telefon mit wahnsinnigen Streuverlusten, wo man auch gar nicht weiß, ob der jetzt wirklich HR3 oder was auch immer gehört hat oder ob er einfach nur zu irgendwelchen Namen HR3 schon mal gehört hat und dann ja sagt, weil da irgendjemand am Telefon sagt, kennst du den? Insofern haben wir im Vergleich zum klassischen Medium, also im Radio, viel bessere Statistiken. Im Vergleich zu den Statistikfreunden im E-Commerce, die alles messen können, viel, viel schlechterer.
Und jetzt du. Naja, aber was ich einfach nur sagen will, dass wir halt im Jahr 2015 ja eigentlich schon ein ganzes Jahr gepodcastet haben, ne? Und also weil das ja am Anfang 2015 war. Und trotzdem am Ende des Jahres irgendwie nur in Anführungszeichen 35.000, wie sagt man, Plays, ist glaube ich der richtige Begriff, ne?
Ja.
Gehabt haben. Wenn wir das auf 2018, ja, also dann 3 Jahre später angucken, da hatten wir 246.000 Plays. Das ist natürlich echt schon Wahnsinn gewesen. Ne? Also wir haben nicht mehr Podcasts gemacht. Also der Content war eigentlich anzahlmäßig der gleiche. Inhaltlich weiß ich nicht, ob wir da jetzt irgendwie so den Ausreißer im Jahr 2018 hatten, aber schon Wahnsinn, wie sich das irgendwie gesteigert hat, einfach weil das Thema Podcast wahrscheinlich mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ne?
Ja, gibt ja 2 Gründe. A, es ist Thema Podcast mehr in der Öffentlichkeit und B, sehen wir natürlich in den Statistiken, dass nicht nur die jeweils letzte und vorletzte Folge gehört wird, sondern auch teilweise sehr alte Folgen einfach nochmal gehört werden, wo wir uns beispielsweise um ein Thema starke Authentifikation oder Thema PSD2 oder Payment in the Nordics oder Blockchain im Detail auseinandergesetzt haben und teilweise sind es halt so Evergreen-Podcasts, Podcast. Grundlagen zur Blockchain sind halt die Grundlagen zur Blockchain. Mhm. Da hat sich jetzt nicht viel großartig geändert. Und weil wir natürlich einen relativ großen Pool an Podcasts mittlerweile haben und auch teilweise sehr gut monothematischen Podcasts, die zur Erklärung helfen, merken wir an den Statistiken, dass die Leute halt auch sehr viel alte Podcasts hören.
Also das war natürlich 2015 noch nicht der Fall. Education meinst du da, ne?
Genau, genau. Mhm.
Nee, merkt man in der Tat, ne? Also dass die auch immer wieder in den Listen auftauchen und dass es nicht so ist, dass die Version oder die Folge 1 oder die Folge 52 oder welche auch immer dann einfach brach liegt für immer, sondern in der Tat immer wieder auch Hörer bekommt, ne?
Ja, und wir haben das Kuriose, wir haben jetzt in diesem Jahr 47.000 Podcast-Plays schon gehabt und jetzt alleine bis zum, also heute haben wir den 5.4., also jetzt in 3 Monaten, einem Quartal, so viele oder mehr Podcast-Plays in diesem Jahr generiert als im ganzen Jahr 2015, als wir im Januar gestartet sind, zusammen.
Ja, das ist schon echt beeindruckend. Wenn wir mal auf die Themen gucken, ne? Also hast du das Gefühl, dass wir alles schon mal besprochen haben, so aus der Fintech-Welt?
Jein. Also ich glaube, wir haben ein relativ breit die Fintech-Themen schon durchgesprochen und jeden Bereich schon mal gestriffen. Und wir haben ja irgendwann auch angefangen, leider viel zu spät, bei SoundCloud unsere Podcasts so ein bisschen in Themen zu clustern. Also jedes Mal, wenn man Podcast live stellt, kann man dann irgendwie sagen, das ist jetzt ein App-Thema, ein Politik-Thema, ein B2B-Thema oder ein Payment-Thema. Und das haben wir mal rausgesucht. Da kann man gleich was zu sagen, wie da die Verteilung ist. Aber das Feedback, was ich häufig bekomme, und das ist natürlich jetzt die Brille TraxPay mit Leuten, die TraxPay verstehen, ist, dass wir im B2B-Bereich immer noch ziemlich schwach aufgestellt sind, während wir natürlich sehr, sehr viele B2C-Themen machen. Das stimmt. Allerdings sind die B2B-Themen natürlich von der Nerdigkeit und der Nische noch nischiger als unsere generellen Payment- und Banking-Themen ohnehin. Wir müssen natürlich da auch ein bisschen auf die Zielgruppe achten. Und wenn wir jetzt irgendwie über Swift-GPI-Integration im Korrespondenzbank-Netzwerk diskutieren, dann weiß ich dann, wen das interessiert. Hallo Mario. Aber es ist halt natürlich von der Zielgruppe nicht so sehr groß, dass wir da dauernd solche Podcasts machen. Nichtsdestotrotz, wir werden diese Themen auch, oder ich plane zumindest solche Themen auch in diesem Jahr immer wieder mal aufzuschnappen und da vielleicht mal über Swift GPI in Korrespondenzbank Netzwerk einen Podcast zu machen, aber das können wir halt nicht jeden zweiten Podcast machen.
Aber ansonsten ist es schon so, dass wir B2B-Themen, B2C-Themen, Payment-Themen, Banking-Themen und erstaunlicherweise eine ganze Menge auch Regulatorik-Themen hatten, ne?
Genau, also wenn wir mal durchgehen, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, das runterzubrechen. Also es waren irgendwie 4 B2B-Podcasts, 6 Podcasts auf Englisch, 6 zum Thema Voice und Chat, 9 Podcasts zum Thema Apps, 3 zu Politik, 6 zum Thema Security, 3 InsurTech-Themen, 9 zum Thema generellen Bereich Investment, Robo-Advisor etc., 6 zum Thema Bitcoin, Blockchain, 3-mal zum Thema PayDirect und jetzt kommt 17 Podcasts zum Thema Regulatorik.
Ja, wobei wir natürlich auch teilweise die Podcasts auch verschiedene Kategorien zugeordnet haben, ne?
Richtig.
Muss man natürlich auch sagen.
Aber 17 zum Thema Regulatorik ist halt schon eine klare Anzahl.
Wird dir wahrscheinlich jeder Banker sagen, gib die Realität wieder.
Ja, aber man wirft ja diesen verrückten Fintech-Unternehmern immer vor, dass sie Regulatorik links liegen lassen. Nee, machen wir nicht. 17 Stück.
Ja, in der Tat. Nee, in der Tat. Also wirklich interessant, das zu sehen, dass wir das Thema auch immer wieder gestriffen haben. Ne? Also dieses Regulatorik-Thema, also fand ich irgendwie auch immer wieder gut. Was wir auch immer wieder gehört haben, ist, dass die Leute gesagt haben, eigentlich wollen wir News hören von euch. Das ist immer ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, es ist viel mehr Aufwand in der Vorbereitung. Und auf der anderen Seite teilweise nehmen wir auch Podcasts auf Halde auf und hauen die dann 3 Wochen raus am Stück und haben da erstmal 3 Wochen dann Ruhe. Und das Thema News, so sehr das auch dem einen oder anderen hilft, wenn wir beide dann irgendwie die News der Woche kommentieren, so besonders ist das jetzt nicht mehr. Man hat den Schreiber Doms oder den Finanzszene Newsletter jeden Tag vom Heinz-Roger Doms. Es gibt den Finletter jeden Freitag. Es gibt unser Payment Banking Newsletter jeden Freitag, wo wir Links machen. Es gibt den DZ Bank, was wir lesen, Newsletter. Also es gibt eigentlich schon, anders als was wir angefangen hatten, eine relativ große Anzahl von aggregierten Kommunikationsmaßnahmen, in der Regel Newsletter, die relevanten News der Woche mal zusammentragen. Die kommentieren nicht notwendigerweise, aber sie tragen sie mal zusammen. Und von daher ist so ein bisschen die Abgrenzung dann nicht mehr gegeben. Und dann sind wir halt dann ein Thema oder einer, der irgendwie die relevanten News der Woche zusammenträgt, neben vielen anderen. Also das ist so. Ja. Aber wir sollten es immer wieder, also wir haben es ja wieder gemacht, und weil die Nachfrage so groß war, dass wir irgendwie alle x Wochen das mal machen und dann die News der letzten 4 Wochen mal kommentieren. Mhm. Aber das jetzt irgendwie regelmäßig jede Woche ist A, viel zu aufwendig, und B, ist der Wettbewerb dann doch zu groß.
Wie lange kann man uns hören, wenn man uns durchhören würde?
Also wir haben 202 Tracks, also 202 Podcast-Episoden. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das sein kann, wenn wir heute die 200. aufzeichnen, aber es sind wohl irgendwie, keine Ahnung, 202 Tracks, wahrscheinlich mal irgendwie...
Weil wir zweimal weil wir zwei Artikel gesprochen haben.
Ah, okay, stimmt.
Das war mal ein Ziel, dass wir mehr Artikel sprechen, aber irgendwie haben wir das bisher noch nicht richtig hinbekommen. Und 2 Artikel sind, glaube ich, eingesprochen.
Okay. Also es sind 202 Tracks im Soundcloud. Wenn man mal Pi mal Daumen, leider gibt es die Minuten nicht in der Statistik, aber wenn man Pi mal Daumen sagt, es sind 60 Minuten pro Track, sind wir bei 12.120 Minuten. Das entspricht 8,4 Tage Payment Banking Podcast Content am Stück.
Ja, kannst du eine Woche Auto fahren, ne?
Ja, oh Gott, der Arme, der das hören muss. Jetzt müssen wir eigentlich mal noch zusammenzählen, wie viel Äs gesagt wurden in den 8,4 Tagen.
Ich muss sagen, immer weniger. Ich muss sagen, immer weniger, wenn wir mal ehrlich sind. Also das Wort spannend haben wir in der Tat verbannt. Und ich glaube auch, unsere Füllwortfülle hat sich auch deutlich reduziert über die, man kann schon sagen, Jahre.
Ja, bei mir ist es mehr so eine Tagesthematik und wie ich im Thema drin bin oder eben halt auch nicht. Also man merkt aber bei mir, wenn ich dann irgendwann etwas auf dünnem Eis bin, dann fange ich es an zu ähen.
Die meistgehörten Podcasts waren Blockchain, ne?
Genau, der 52. Podcast Blockchain, dann Payment in the Nordics, gerade eben schon angesprochen, die 136 und die 126. UX kannst du so machen, dann ist aber scheiße. Da liegt bestimmt okay. Der Titel daran, dass die Leute alleine wegen des Titels das Ding gehört haben.
Ja, kann schon sein, das ist ein bisschen Clickbait. Wenn wir mal so ganz kurz auf die ersten 10 gucken, habe ich gerade mal gemacht, ne? Schon interessant, ne? Der allererste war damals PayDirect. Dann ein, was damals irgendwie auch so ein heißes Thema war, Corporate VCs, Inkubatoren im Fintech-Space. Damals drüber nachgedacht, damals, wie ich finde, ein sehr guter Podcast mit dem Jan Sessenhausen. Und da gab es damals so den Main-Inkubator und da gab es so erste Bestrebungen von anderen auch. Das war interessant, ne?
Ja, vor allem, da sieht man, wie die Welt sich weitergedreht hat. Mittlerweile sieht man auch bei uns bei der Infografik im Payment Banking, die Kooperation zwischen Fintechs und Banken, das ist mittlerweile Standard. Jede Bank hat irgendwelche, oder jede größere Bank hat irgendwelche Investments und Kooperationen in Startups. Wenn man das Portfolio vom Main Inkubator anschaut, sind wahnsinnig viele Fintechs dabei. Wenn man Commerz Ventures anschaut, die Deutsche Bank, das gehört mittlerweile zum guten Ton, in irgendeiner Weise irgendwelche Fintech-Investments zu haben. Ob das so sinnvoll ist, in Early-Stage Fintechs zu investieren, aus Banksicht, würde ich mal 5-mal hinterfragen. Aber zumindest ist es passiert, es ist gemacht worden, sie haben ihre Erfahrungen gesammelt, positive als auch negative, von daher alles gut.
Und es gibt auch immer noch das Between the Towers, ne?
Ja.
Also diese Events gibt es immer noch und ja, also interessant das. Und dann gab PayPal, dann White Label Bank, ich gucke gerade mal so da durch. Risk Management, API Banking, die Nummer 6. Also irgendwie auch schon relativ früh M-Post, dann Payment Silos, PayPal Clone der Deutschen Banken nochmal. Und dann hatten wir irgendwie im 10. Podcast damals, unsere ersten Gäste, weißt du das noch, wer das war?
War das die Peter Rick, Geschäftsführer? Oder hat, nee, Jan Sessenhausen war doch schon Gast.
Ja, stimmt, Jan war Gast, nee, aber die ersten, Jan ist fast schon interner. Nee, so die ersten echten externen Gäste, weißt du das noch?
Nee, weiß nicht mehr. Ich weiß nur Peter
Frederik, Frederik Zitscher und Zitscher und.
Ach, das Sparkassending damals, und, ja, und stimmt.
Gabe, genau.
Ja, genau. Ja, ja.
Das war sozusagen so die 10. Variante.
Ja.
Na gut, ein bisschen sozusagen dazu mal in der Historie geguckt. So vom Content waren es am Anfang waren es wir vor allen Dingen, die was gemacht haben. Du bist schon derjenige, der die meisten Podcasts gemacht hat, oder?
Ja, ich werde jetzt demnächst in der Payment Banking GmbH eine Umlage einführen, dass letztendlich die Profits in der GmbH an die Gesellschafter nach Teilnahme in den Podcasts ausgeschüttet werden. Der liebe André war einmal da, der Raphael nur 42 Mal, der Kilian 58 Mal, der Jochen 114 Mal und der Maika die Rote Laterne mit 35 Mal.
Ja, also das heißt, du bist wirklich super stringent da dran geblieben. Kilian hat, glaube ich, letztes Jahr ganz, ganz viele Podcasts gemacht, ne?
Ja, und da kommt, glaube ich, auch, er hat noch ein paar, jetzt der Pipeline, da kommen jetzt, glaube ich, wieder ein paar.
Ja, in der Tat. Wie die Leute das hören, ist vor allen Dingen über Apple, ne?
Ja, also das Interessante ist, wenn man die Historie anschaut, also gerade in den ersten Jahren, das erkennt man an den Likes bei SoundCloud, haben die Leute das primär bei SoundCloud gehört. Also du hast in den ersten paar Jahren wahnsinnig viele Likes und das in den letzten 2-3 Jahren massiv eingebrochen. Das heißt, die Leute hören es nicht mehr bei SoundCloud, sondern sie hören es über entweder das iPhone direkt oder sie hören es über die Podcast-App, also Overcast oder iTunes Podcast-App oder über Tritt-Apps. Also ich habe jetzt gesehen Flipboard. Ich wusste gar nicht, dass die Podcasts abspielen, aber es gibt 399 Podcast-Plays von Flipboard in der Statistik.
Mhm.
Und hier Twitter, Audio und ansonsten sehr viel Spotify. Die laufen unter Drittanbieter RSS-Feeds.
Okay. Also das heißt, okay, das sind sozusagen so die wichtigsten Quellen. Ne? Also das heißt, über SoundCloud wird es nicht gehört, sondern die Leute hören es eigentlich wahrscheinlich irgendwie eher in ihrem Mobile, ne?
Genau. Also sie haben letztendlich die nutzen die RSS-Links und lassen dann entweder das Mobile das runterladen oder Drittplayer, Podcatcher, die es dann runterladen. Aber richtig in SoundCloud reingehend, das sind immer weniger. Ist vielleicht auch ein Signal, dass die Relevanz der Plattform SoundCloud als primäre Musikquelle oder Entertainmentquelle immer mehr abnimmt.
Ja,
in Zeiten von Spotify und
Co. Spotify sind wir ja mittlerweile auch. Da haben wir, glaube ich, irgendwie noch gar keine Statistiken irgendwie so richtig, ne?
Ja, wir sind ja damals, es war damals noch so schwierig. Spotify hat ja quasi 180 Grad Wende bei Podcasts hingelegt. Am Anfang wollten die es gar nicht, dann haben sie nur Exklusiv-Podcasts reingenommen, also Böhmermann und Co. Und dann war plötzlich OMR, die haben dann ihre Podcasts da reingesetzt mit ihrem Podcast-Advertising-Netzwerk. Und wir kamen da grundsätzlich nicht rein und haben dann über einen anderen Netzwerkbetreiber, der, glaube ich, mittlerweile nicht mehr existiert, den Link in Spotify reinbekommen. Da gibt es wohl irgendwelche Statistiken, aber da wir im Moment nicht Zugang über die Accounts bei Spotify haben, müssen wir erstmal jetzt den Account bei Spotify ownen, um dann die Statistiken zu sehen.
Okay.
Und mittlerweile, um das zu beenden, Spotify gibt ja wahnsinnig Gas im Podcast, haben wir jetzt auch etliche Firmen gekauft im Rahmen von Podcast-Vermarktung, Podcast-Produktion. Also die geben da extrem Gas.
Okay. Also wenn wir mal gucken, dass wir irgendwann auch mal unseren Spotify-Account sozusagen dort bekommen und selber mal wieder der Owner der Daten sind, ja?
Ja, dann kriegen wir ein paar Daten hinsichtlich soziodemografischer Nutzung. Also dann kriegen wir die Informationen von den Podcast-Hörern über die Spotify soziodemografischen Daten. Und was Apple gemacht hat, die haben jetzt auch ein bisschen mehr Podcast-Daten zur Verfügung gestellt. Da sieht man die Durchhörquote, also wie viele Leute wo im Podcast abbrechen. Das sieht man dann beispielsweise, wann Werbung läuft und wann nicht. Also Werbeweiter switchen ist auch im Podcast offensichtlich üblich, nicht nur im Fernsehen. Und ja, insofern die Statistiken sind vor allem interessant in den Vergleichen der Podcasts. Also Podcast A versus Podcast B, wie die Durchhörquote ist. Also sprich, wenn der interessant ist, dann hören mehr Leute durch. Und wenn er nicht interessant ist, dann brechen die halt früher ab. Also ganz, ganz radikal.
Ja. Was hast du für Learnings mitgenommen, wenn du jetzt mal so 4 Jahre Podcasts dir anguckst? Also du hörst ja weiterhin auch welche, also auch andere außer unsere. Und wenn du so, am Anfang war das ja so, dass wir darüber nachgedacht haben, wie machen wir das eigentlich? Wie ist das Setup? Müssen wir in einem Raum sein? Was brauchst du für Mikros und sowas? Was hast du für Learnings mitgenommen? Also wenn man mal ein paar Tipps geben möchte, vielleicht an Leute, die bisher noch nicht podcasten, weil viele, viele Podcasts, die man heute hört, die sind ja fast schon professionell aufgenommen. Ne? Also, keine Ahnung, von OMR oder von Business Punk oder sowas. Da merkst du, dass es wirklich im Studio aufgenommen wurde. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Was hast du für Learnings mitgenommen, jetzt, um die Frage nochmal zu stellen?
Ja, also letztendlich, wenn man ganz mal früher Podcasts anschaut, da waren halt die professionell produzierten Podcasts von den Radiostationen, also Deutschlandfunk und Co. oder öffentlichen rechtliche Fernseh- und Radiosender, die dann ihre Podcasts da reingestellt haben in der quasi Zweitvermarktung oder so. Und es gab halt die, wie wir, Verrückten, die ohne große technische Voraussetzung nur mit einem Computer und nur 15 Mikro einfach jetzt mal was aufgezeichnet haben. Also ohne gute Soundqualität, ohne schallschluckende Wände. Ich bin jetzt hier im Podcast-Studio der Trackspair AG in Frankfurt, also im Meetingraum. Der halt natürlich, da hört man teilweise die Kollegen im Hintergrund. Das ist natürlich alles nicht so professionell. Und was man natürlich festgestellt hat, auch für mich als Podcast-Hörer, dass die Podcasts auch von den Amateuren sozusagen immer professioneller gestaltet wurden und werden, was natürlich auch Impact auf dann uns und andere hat, weil natürlich der Anspruch an die Podcast-Qualität immer besser wird und immer höher wird.
Und so, ja, habe ich auch das Gefühl, ne? Also man hat früher einfach auch Podcasts akzeptiert, wo der Sound noch nicht ganz so gut war. Und jetzt ist es mehr und mehr so.
Keine Vögel im Hintergrund zwitschern.
Nee, also das hat man irgendwie schon eher akzeptiert. Wenn wir jetzt mal auf uns selber gucken, also wie haben wir denn angefangen? Also wir haben damals angefangen mit lokaler Aufnahme, ne?
Ja, und das ist eigentlich immer noch heutzutage der Goldstandard. Also das Problem ist, das wissen eigentlich viele Leute gar nicht, wir sind ja nie zusammen. Also du bist jetzt in Hamburg und ich bin in Frankfurt. So, und dann haben wir teilweise Gäste, die aus Berlin dazukommen, vielleicht sogar aus der gleichen Firma, von verschiedenen Locations, der eine in der Firma und der andere zu Hause. Also unsere Podcasts sind in der Regel immer remote aufgezeichnet. Also wir sehen uns nicht und haben irgendwie Mikro vor uns und sprechen da rein, wie viele andere Podcasts, wo das quasi Interviews, wo man sich in die Augen schaut, sondern es ist immer eine Remote-Aufnahme. Und der goldene Standard bis heute ist eigentlich bei so dieser Remote-Aufnahme, dass jeder, wo auch immer er ist, die Tonspur lokal aufzeichnet und dann irgendjemand manuell die Tonspuren zusammensetzt und zusammenschneidet, die jeweilige Tonspur soundmäßig in der Post-Production optimiert und dann das zusammensetzt. Das ist ein Schweinearbeit, das haben wir am Anfang auch gemacht. Hat aber zwei Probleme. Problem Nummer eins, teilweise sind die dann nicht synchron. Das heißt, da muss man dann irgendwie reinschneiden, Ruhe einbauen oder Sachen verkürzen, damit es wieder synchron wird. Und das teilweise auch über den Zeitraum. Also sprich, am Anfang des Podcasts, wenn man synchron, dann läuft es auseinander. Dann ist man Minute 30, die sprechen parallel. Das ist halt dann das Problem, wenn man zwei Tonspuren übereinander legt. Und das Hauptproblem ist natürlich mit den Gästen, weil wir, also wenn wir als Hauptgruppe das einmal hinbekommen haben, wie das funktioniert, dass man die Tonspur lokal abspeichert und dann zur Verfügung stellt, wie kriegen wir das hin? Aber sowas mit dem Gast zu machen, ist eine größere Herausforderung. Also ich weiß noch, als wir damals den Spahn vom Finanzministerium hatten, bis wir vom Spahn über das iPhone die Tonspur bekommen haben, das war schon eine Herausforderung, ihm das zu erklären oder den Leuten aus seinem Team das zu erklären. Insofern ist diese lokale Aufnahme, wie man es bei Podcasts hört, die hier, ich sage den Commerce-Podcast oder auch den Apfelfunk-Podcast, der auch sehr erfolgreich ist, wo immer die gleichen beiden Hosts zusammen sind, ist das eigentlich noch der Goldstandard und ist am besten. Aber in unserem Setup ging es halt dann insbesondere mit den Gästen gar nicht mehr.
Mhm. Dann haben wir Zencastr ausprobiert. Das war auch am Anfang gar nicht so schlecht, ne?
Ja, Zencastr war ein Tool speziell für Podcasts, wo dann verschiedene Leute sich quasi in die Cloud einwählen konnten und war dann so eine Mischung aus Skype und lokale Aufzeichnung. Und Zencastr hat dann das, was ich gerade eben erklärt habe, mit Zusammensetzung der lokalen Spuren in der Cloud gemacht. Also jede lokale Tonspur wurde individuell in der Cloud gespeichert und dann von diesem Tool mit einem Klick zusammengesetzt. Und das
vielleicht
war dann irgendwann
der Fehler. Vielleicht müssen wir es nochmal probieren, weil das gibt es immer noch und möglicherweise haben sie ihre Probleme gelöst.
Ja, genau. Das war dann nämlich der Fehler. Die haben irgendwie Probleme gehabt und gingen dann gar nicht mehr, weil dann die Zusammensetzung, also die Post-Production nicht mehr funktionierte. Dann waren auch die Töne irgendwie nicht mehr, synchron. Und dann habe ich dann die einzelnen Tonspuren dann von Zencastr runtergeladen und dann zusammengesetzt. Und dann hatten wir das Problem mit dem lieben Kilian und zwei, drei anderen auch, wo es dann wohl offensichtlich Probleme in der im technischen Setup gab, sodass dann Teile der Tonspur gar nicht aufgezeichnet wurden. Also dann war dann im Gespräch in der Tonspur war abgehackt und dann konnte man einfach die ganze Tonspur wegschmeißen. Also irgendwann ging es nicht mehr.
Und dann sind wir umgestiegen auf Zoom. Also eigentlich ein Telco-System, was wir aber jetzt immer benutzen und was eigentlich ganz gut funktioniert, ne?
Genau. Also das ist letztendlich, wie kann man sich vorstellen, wie ein Telefonkonferenzsystem. Da kann man sich auch einwählen. Und da, die haben eine App, wo man dann halt den lokalen Ton vom Mikrofon aufzeichnet. Auch da ist wie Skype, wir hören uns parallel. Und das setzt dann die Sachen nicht so zusammen wie Zencastr, sondern das, was wir quasi auf dem Ohr haben, wo wir uns gegenseitig hören, das wird gleich endabgemischt, aber es hat eine bessere Qualität vom Ton. Mhm. Ist aber trotzdem immer noch ein Kompromiss. Also jetzt der eine oder andere weiß das, ich habe ja früher Musik produziert, im Techno-Bereich Platten veröffentlicht. Jetzt habe ich damals ein riesen Tonstudio gehabt mit, weiß ich, 24 oder 32 Spurmischpult, ich glaube 24, ich weiß gar nicht mehr genau, schon so lange her, mit professionellen Soundeffektgeräten, Kompressor und allem möglichen, was dazugehört, also ein richtiges Tonstudio. Habe ich natürlich immer noch mein Ohr von damals, auch wenn das, wenn die Ohrqualität schlechter geworden ist, nicht mehr alle Frequenzen höre. Aber das Zoom-Problem ist, und wenn man drauf hört, dann ist es so, die haben eine sehr starke Kompression, also wie bei MP3 mit einer sehr starken Kompression. Und dann ist halt der Ton leider unnötig stark von der Soundqualität eingeschränkt. Das höre ich, das hören auch audiophile Leute. Der normale Nutzer hört das nicht. Also der MP3s hört und sich über die Tonqualität nicht beschwert, der wird auch das hier nicht hören. Aber derjenige, der ein bisschen klarere Ohr, ein bisschen besseren Hörsinn hat auf Frequenzen, der merkt sofort, dass es zu stark komprimiert ist.
Okay. Wichtig war dann auch das Thema Mikros, ne? Also dass man ein vernünftiges Mikro hat. Das hört wahrscheinlich auch dann der Experte mehr als der Dummy. Da haben wir teilweise ganz normal mit den Headphones vom iPhone angefangen und sind dann irgendwann umgestiegen, glaube ich, auf so ein erstes ganz, ganz semi-professionelles Ding von Samsung, glaube ich, war das, ne? Nicht Samsung.
Was ich jetzt gerade vor mir habe, weil ich bin im Office und da habe ich das große Mikrofon nicht.
Ja, und dann haben wir noch dieses, also du hast, glaube ich, jetzt die Empfehlung ausgesprochen, so ein Rode-Ding zu nehmen, ne? Oder ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, weil das so ein
Rode,
glaube ich. Na, weiß nicht genau, weil das ja schwedisch ist.
Nee, ne? Ich glaube, es ist australisch oder so, ich weiß gar nicht.
Echt? Dann nehmen die so ein O?
Aber das sieht aber so skandinavisch aus, das Logo, genau. Ja.
Okay, gut. Also das funktioniert, glaube ich, glaube ich, ganz gut, auch mit so einem komischen Ding davor, was, keine Ahnung, was irgendwas.
Das komische Ding heißt Popschutz.
Popschutz, genau.
Auch da die harten Laute, also P und T, da kommt ja immer sehr viel Luft mit raus, wenn man P macht.
P,
so, und wenn, P und genau.
T.
Und wenn man dann zu nah am Mikro ist, dann kommt diese Luft aufs Mikro und dann gibt es dann diesen berühmten Pop-Effekt, das dann nicht tick, aber ist relativ laut und das ist auch da sollte man nicht haben. Und dafür gibt es einen Popschutz. Das ist quasi ein kleinen Sieb sozusagen. Also bei dem Rot ist, glaube ich, ein Sieb. Ansonsten kann man da auch ein kleines Tuch nehmen. Da kommt der normale Ton durch, aber die Luft, die aus dem Mund sonst kommt, die wird abgefangen und die kommt dann nicht am Mikro an.
Danke, Jochen. Jetzt weiß ich, was der Popschutz ist. Also. Also wir haben ein bisschen über Tools gesprochen, ein bisschen über Mikros gesprochen. Dann haben wir gedacht, irgendwie könnte man mal überlegen, in unserer Nische von Payment- und Banking-Nerds, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht auch mal das Ganze mit einer Spende versieht. Ne? Wir haben mal gefragt, wollt ihr Sponsoren oder wollt ihr Spenden geben? Da war der klare Ergebnis, nee, Sponsoren sind doof, und dann wollen wir nicht hören im Podcast. Dann haben wir gesagt, okay, dann gibt es eine freiwillige Spende. Das hat gar nicht funktioniert, ne?
Ja, hat gar nicht funktioniert. Und vor allem im Vergleich mit anderen Podcasts. Also wenn ich der Apfelfunk-Podcast, wenn ich den höre und den Mikroökonomen-Podcast, die alle x Episoden sagen, die ja, vielen Dank für die Sponsoren. Am Anfang haben die sogar gesagt, welche Summen da bezahlt wurden. Wir hatten ganz am Anfang ein paar generöse Gäste, die uns, oder generöse Gäste, oder generöse Hörer, die uns bezahlt haben, aber ein Großteil hat es einfach for free gehört. Und deswegen, obwohl wir da häufig gesagt haben, hier bezahlt uns doch, also zumindest in dem Nerd-Segment Payment and Banking ist die Generosität für Content zu bezahlen deutlich geringer ausgeprägt als im Apfelbereich oder im Mikroökonomenbereich, also Volkswirtschaftsbereich.
Also hat jemals bei uns nicht wirklich funktioniert, ne? Das Thema Spende. Also war ein Versuch wert und du hast auch versucht, irgendwelche Payment-Varianten noch einzubinden und so, ne? Also das hat nicht wirklich so richtig funktioniert. Jochen, wir haben dann irgendwann umgestellt und haben dann gesagt, okay, wir beide alleine kriegen das gar nicht mehr hin jede Woche und haben halt andere Hosts noch mit ins Boot geholt. Ne? Das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, dass wir dann irgendwann Kilian und Raphael und Mike als Hosts mit dazu genommen haben. Ne? Das hat es ein bisschen diverser wahrscheinlich noch gemacht.
Ja klar, auch ein bisschen mehr Meinung, weil irgendwann nach 50 Episoden ist halt ganz klar, der Sieger hat die Meinung, der Bayreuth hat die Meinung und dann... Ja, ist es nett, aber so haben wir da halt noch ein paar andere Leute. Und jetzt, Raphael hat ja auch sehr viel englischen Content noch mit reingebracht. Die Netzwerke sind größer, das heißt, auch auf der Gastseite haben die ein paar mehr Leute reingebracht. Raphael jetzt gerade vorletzte Woche mit dem Management 20 Podcast aus Asien, mit dem starken Asien-Fokus. Also ich glaube, es hat uns extrem gut getan.
Also ich habe gerade mal geguckt, also es waren irgendwie so, keine Ahnung, ungefähr 15 Spender.
Ja.
Die uns was gespendet haben. Ich weiß gar nicht mehr, so wenn du über Gäste nachdenkst, wer waren für dich so die interessantesten oder die besten Gäste, die du gehört hast? Kannst du das sagen?
Also was bei mir hängen geblieben ist, ist A, der Podcast mit Jens Spahn, weil ich es immer beeindruckend fand, dass der überhaupt da reingekommen ist und für sich sowas Zeit genommen hat. Das war lange vor diesem Podcast-Hype. Also da ging es wirklich ums Thema und nicht irgendwie, das ist ein wichtiger Medienkanal, da muss jetzt irgendwie auch dabei sein. Insofern, das fand ich sehr interessant. Ich fand den PayDirect-Podcast sehr entlarvend, damals mit der Geschäftsführung. Also nicht den Podcast, den wir aufgezeichnet haben, sondern den mit den beiden Geschäftsführern. Der war.
Wo man ja erstmal sagen muss, dass es toll war, dass sie da reingekommen sind.
Ja, also das ist auf jeden Fall.
Ne? Also das war damals irgendwie, hat eigentlich auch keiner mit gerechnet, dass die Kollegen sich ein Stück weit auch den Fragen, auch der Kritik stellen. Und das fand ich erstmal super. Inhaltlich war es natürlich dann ein bisschen hart zu sehen, dass da relativ wenige Antworten auf die Fragen, die du hattest, da gegeben werden konnten. Ne?
Ja, ja.
Ich muss sagen, ich fand auch ein paar Keynotes richtig gut, ne? Also die so im Rahmen der PECs und der BECs gehalten worden sind. Also so Florian Heinemann zum Beispiel und Conny Ewald und jetzt auch hier Christoph Bornscheid. Das waren, glaube ich, auch richtige Highlights, ne? Also vom Content, den wir im Podcast drin haben.
Ja, Florian Hahnemann fand ich persönlich ein absolutes Highlight. Nur Florian Hahnemann, wenn er einen Podcast hört, der ist halt irgendwie, zumindest bei mir in den Podcasts, die ich höre, in 3 verschiedenen Podcasts schon gewesen und da regelmäßig Gast. Das heißt, da war der für mich persönlich der Neuigkeitsfaktor jetzt nicht so groß, auch wenn das, was er gesagt hat, auf den Punkt war. Was ich Feedback von Hörern bekommen habe, die nicht so viel Podcasts hören, die ihn da noch nicht gehört haben, die fanden das super. Ja, und genau, jetzt Christoph in neulichen Podcast von der Bex mit seiner Keynote, der war auch hervorragend.
Also ich habe glaube ich das meiste habe ich gesprochen.
Das stimmt.
Das meiste habe ich glaube ich gelernt bei Adrian Hotz beim Thema Blockchain.
Stimmt, ja.
Nee, lange
Bitcoin,
Zeit her.
Bitcoin, das war,
ja, manche,
das war noch gar kein
Blockchain. Genau, das war ja. Bitcoin, das fand ich irgendwie damals echt richtig, richtig gut. Das war echt ein toller Podcast. Und ich überlege gerade noch so, Hanno Bender war damals auch ganz ganz cool zum Start, so PayDirect, das war irgendwie auch echt ein richtig guter Podcast. Dann hier Friedemann Brenneis, der glaube ich auch schon 2 oder 3 Mal dabei war. Das war irgendwie auch. Und dann hier, wie heißt der, Brian Remler zum Thema Voice Commerce. Nice. Das war natürlich super früh, dass wir das Thema irgendwie aufgenommen hatten. Den hat der Raphael, glaube ich, mit dazu genommen. Ne? Dann haben wir ja auch Valentin mal dabei, Valentin Stalf, den fand ich damals auch echt richtig gut in der Runde. Ich gucke gerade mal so durch. Ich habe mich mal ein bisschen gebettelt damals mit dem Jürgen Weiß, wenn du dich erinnerst. Ja. Da ging es um das Thema User Experience und Sicherheit. Das war, glaube ich, irgendwie auch ganz interessant, was war die Diskussion, die wir da geführt haben. Aber ansonsten waren das, glaube ich, also ich hätte noch mal einen, da muss ich gerade inhaltlich dran denken, zum Thema Diversity, also mit alleine mit 2 Frauen. Das war schon auch eine Herausforderung für mich damals, muss ich sagen.
Das war ich doch.
Ich war
mit der T-Gen und noch irgendjemand.
Nee, und
hast du das auch gehabt?
Ich hatte einen mit Tina, damals von PayPal, und Miriam.
Ah, okay. Dann hast du die gleiche Situation gehabt, weil ich hatte damals T-Gen und noch irgendjemand. Das war der Podcast, wo ich glaube, am meisten gestottert habe, weil ich natürlich darauf achten wollte, dass ich auch ja das Richtige sage und gerade in diesem Kontext nicht mich vergreife und vor allem.
Du hattest Woman in Fintech.
Woman in Fintech mit T-Gen und Christine, glaube ich.
Christine Kiefer.
Genau, von Fintech Ladies, genau.
Ja, die hattest du dabei. Also das, Tom Dapp war noch super zum Thema Plattformen und Ökosysteme.
Stimmt.
Ja. Da erinnere ich mich auch gerade noch dran. Ich muss gerade mal so kurz durchgehen, an wen ich mich noch so erinnere, wen wir noch so dabei hatten. Aber es ist wirklich echt interessant, mal so durch die ganzen Gäste nochmal durchzugucken, wen wir schon dabei hatten. Echt Wahnsinn. Hatten wir eigentlich mal Vincent im Podcast? Nee, ne? Vincent Haubert?
Also auf jeden Fall als Keynote. Der war, glaube ich, sogar 2-mal, also Keynote und Panel-Geschichte. Ob er direkt mal drin war, weiß ich gar nicht.
Weiß ich gerade auch nicht. Mit Christoph Käser.
Vincent, wenn du uns gerade hörst, weil ich weiß, du hörst mich auch abends mal, sag mal Bescheid.
Doch, da haben wir einen. PSD2 Security. Vincent und Raphael. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Podcast war oder. Ja, doch, war ein Podcast. War eine 50 Minuten. Das wird keine
Kino. Ja, das war, glaube ich, eine Bex. Kann es sein,
das ist
eine
Bex? Nee, ich glaube, das war danach nochmal. Dann hatten wir Peter Bosek von der ersten Bank. Das war irgendwie auch
der, super war, interessant. Der war super. Also den Podcast, an dem muss ich noch dran denken, weil. Das war der erste Bankvorstand von einer großen Bank, der das ganze Thema Digitalisierung und vor allem Strategie der großen GAFAs komplett verstanden hat. Und so verstanden hat, dass er es dann auch wiedergegeben hat. Während andere immer sich das erst erklären lassen und dann, auch wenn man es ihnen erklärt hat, dann immer noch so ein bisschen komisch gucken und denken, wie kann das denn sein? Der hat es verstanden und das war herausragend. Und wenn man natürlich dann das anschaut, wie die Bank aufgestellt ist, wundert man sich das nicht, dass die Bank so gut aufgestellt ist.
Welcher übrigens Kilian damals mit den Kindern, mit seiner Tochter, glaube ich, und mit dem Sohn von einem Bekannten verdienen. Weißt du, ob du dich daran erinnerst, den Kinderpodcast?
Ja, ja.
Fand ich irgendwie auch großartig. Also ich gucke gerade nochmal so ganz kurz durch, wie mir noch so auffällt, was man noch so erwähnen kann. Euer Bitcoin-Urteil-Analyse war, glaube ich, auch ganz gut, ne? Den ihr damals hattet mit Frank und dir.
Ja.
Da bin ich zwischendurch reingekommen, fällt mir gerade ein.
Richtig, ja.
Ja, aber das waren sie eigentlich auch schon fast über die letzten Monate und Jahre, ne? Also da haben wir echt eine ganze Menge Gäste gehabt und muss man echt sagen, hat auch Spaß gemacht. Mal gucken, was glaubst du, werden wir denn irgendwie 400 Stück schaffen?
Das ist eine harte Wette. Ich würde sagen ja und nein. Wenn wir es schaffen, tatsächlich, dass wir konsistent weiterhin uns zusammensetzen und dafür sorgen, dass irgendwie ein Podcast geplant wird, ja. Die Gefahr ist natürlich, dass dann irgendwann es abbricht und man dann nicht mehr den Faden neu aufnehmen. Das sehe ich bei vielen Podcasts oder bei einigen Podcasts, wo genau das passiert ist, die jahrelang super gelaufen sind und dann ist aus welchen Gründen auch immer Urlaub, was auch immer, abgebrochen. Und sich dann wieder hinzusetzen und wieder neu anzufangen, das ist dann extrem schwer. Mhm.
Was meinst du? Ja, also was du natürlich merkst, ist, dass das Thema Podcast in der Breite angekommen ist. Und ich glaube, wo unsere Herausforderung drin stecken wird, weiterhin Audience zu bekommen, wenn Podcast, weil die Zeit von Menschen wird nicht mehr. Und wenn du halt unglaublich gut gemachte, gut produzierte Podcasts hast, die eher unterhaltend sind, dann kann ich vorstellen, dass wir bei dem einen oder anderen einfach rausfallen. Und das wird, glaube ich, wichtig werden, dass wir halt Relevanz behalten und dass wir Themen haben, die Leute gerne hören wollen und weiterhin alles dafür tun, dass die Qualität nicht nur inhaltlich, sondern auch soundmäßig oben bleibt, weil das nervt, glaube ich, jeden. Das haben wir ja zwischendurch auch mal gemerkt, dass dann, als wir zwischendurch Soundprobleme mal hatten, dass die Leute auch gesagt haben, ey, da habe ich keinen Bock zu, das tue ich mir nicht an. Also gerade wenn du, keine Ahnung, im Flugzeug bist oder im Auto bist und dann rauscht es oder so, das ist nämlich total nervig. Wenn wir das hinbekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus auch 400 Folgen machen, weil die Themen werden uns, glaube ich, nicht ausgehen. Und da kann man ja auch immer wieder auch mal so ein bisschen zurückgucken. Und guck mal, allein schon jetzt die Frage, wenn du jetzt 200 Podcasts dir anguckst, was hast du vor 200 Podcasts über und was hast du unterschätzt?
Meinst du in der Produktion oder
am Thema? Nee, inhaltlich.
Also wenn ich mir anschaue hier, weil du vorhin gesagt hast, der erste Podcast mit Jan Sessenhausen im Thema Investment und VCs, wir haben ja gesagt, liebe Banken, probiert aus, macht Investments in Startups, also mein Inkubator und Co. Was ich da überschätzt habe, ist, was für einen wenigen Impact das hat. Also natürlich haben sie es gemacht und natürlich haben sie investiert, aber hat es die Bank vorangebracht? Nee. Werden die Startups tatsächlich von der Bank genutzt? Teilweise auch nein. Und das soll jetzt nicht irgendwie zum Money-Inkubator sein, aber wenn ich so viele Investments von Banken, und so muss man über unseren Payment Banking Blog in die Übersichtskarte reingehen, was da alles an Kooperationen gibt, und dann schaut man, hat es die Bank in der Digitalisierung vorangebracht? Muss man sagen, nee. Bislang noch nicht. Und das jetzt irgendwie auch Jahre später. Das habe ich überschätzt, den Einfluss tatsächlich auf die Bank. Der Einfluss ist noch zu gering, die Widerstände viel zu groß. Also das ist zum Beispiel eines der Themen, wo ich gedacht habe, ihr könnt eigentlich viel schneller gehen. Ich weiß noch nicht, wie man das löst. Also das Beharrungsvermögen gegen den Wandel ist doch extrem groß.
Also das sozusagen, also diesen Change hast du überschätzt. Was hast du denn unterschätzt? Also was ist schneller gekommen als du oder anders gekommen, dramatischer gekommen als du gedacht hast?
Wenn ich mir die Skalierung von N26 anschaue, die habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Also natürlich waren die auf dem richtigen Weg und haben vieles richtig gemacht und sehr früh auf das Thema gesetzt, dass es aber dann doch so explodiert und dass die von nichts zur am schnellsten wachsenden Bank in Deutschland werden, das hätte ich nicht geglaubt.
Ich glaube, was ich überschätzt habe, waren die B2C-Modelle in der Breite. Also du hast mal gerade ein sehr erfolgreiches B2C-Modell mit N26 angesprochen, was super erfolgreich ist. Aber gerade am Anfang haben wir vor allen Dingen über B2C-Modelle gesprochen, ob es jetzt irgendwie im Mobile Payment war oder im Banking war, im Savings-Bereich war. Und da haben wir, glaube ich, in der Breite überschätzt, wie schnell die skalieren können. Und die wenigsten haben ja wirklich auch eine richtige Skalierung hinbekommen. Klar, Weltsparen und Scalable und sowas irgendwie auch. Aber auch da, gerade beim Thema Scalable, vor allen Dingen über B2B2C. Und ich glaube, diesen reinen B2C-Ansatz, den habe ich jedenfalls teilweise überschätzt. Vielleicht einfach auch aus der Brille heraus des Insiders, dass man das irgendwie auch als Need sieht, aber der Need vielleicht dann doch gar nicht so groß ist bei den wirklichen Kunden. Das würde ich sagen, hab ich überschätzt und unterschätzt. Ich glaube, das Beharrungsvermögen von Kunden, das geht aber in die gleiche Richtung, habe ich ein bisschen unterschätzt.
Also da sind wir ja quasi genau da, wo Bill Gates mal irgendwie gesagt hat, dass die Entwicklung der nächsten 5 Jahre werden total überschätzt. Also das dauert in den nächsten 5 Jahren immer langsamer. Also Stichwort, in 5 Jahren zahlt keiner mehr mit Karte, was irgendwie das berühmte Announcement des O2-CEOs war. Ich glaube, die 5 Jahre sind mittlerweile vorbei. Wir haben immer noch Karten und nutzen die mehr denn je, siehe Apple Pay. Und die langfristige Veränderung, die wird komplett unterschätzt. Also Stichwort Veränderungen, die das iPhone gebracht hat. Das hat man damals auch nicht gedacht, was da alles an Firmen disrupted wird. Und insofern passt es total, oder?
Naja, also das bedeutet halt ein Stück weit, dass B2B2C halt funktioniert und also auch B2B-Modelle halt funktionieren. Das glaube ich halt irgendwie, das ist glaube ich irgendwie echt das, was ich jemals gelernt habe in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Jochen, 200 Ausgaben. Es war eine Freude.
Ja, danke dir.
Wir müssen, glaube ich, nochmal unseren Sponsoren danken. Wir dürfen nochmal unseren Sponsoren danken. Ne? smartsteuer.de/fintech, glaube ich, ist die richtige URL.
Ja, richtig.
Dann die Kollegen von Mastercard. Auch denen danken wir nochmal für das Sponsoring, sowohl hier als auch bei einigen unserer Events. Und wir danken den Kollegen von FinCompare, die sich nochmal ganz kurz selber vorstellen.
FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
Sie sind neugierig geworden?
Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.
Jochen, in der nächsten Woche sind einige von uns auf der XSEC Fintech. Heißt die überhaupt noch XSEC Fintech oder heißt die einfach nur noch XSEC? Egal.
Ich glaube, Exec.io Fintech.
Ja, okay.
Exec, wie auch immer. Also die Exec Fintech.
Genau, weil auch da haben wir jetzt auch eine längere Tradition, dass wir das Fintech des Jahres, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon wieder April haben, des Jahres 2018 noch verleihen möchten.
Und sie heißt Exec Fintech. Sie hieß früher Exec.io. Ja. Jetzt heißt sie Exec Fintech.
Genau. Also dort sind wir am Mittwoch in Frankfurt und dürfen die Abendveranstaltung, wenn man so will, gestalten. Ich glaube, ab 17 Uhr oder 18 Uhr, bin ich mir nicht ganz sicher. 18 Uhr, glaube ich, ne?
Ja, also ich glaube, ab 18 Uhr ist die Verleihung des Fintech des Jahres, also die Award-Zeremonie. Und davor ist noch eine kleine Panel-Diskussion, die ich moderieren darf mit Weltsparen, FinReach und TBD. Sind wir noch am rausfinden, wer dann noch mit auf die Bühne kommt, zum Thema Funding-Runden, große Funding-Runden bei Fintechs. Mhm. Und also quasi als Einleitung und Einführung zur Fintech des Jahres. Und Fintech des Jahres, wir hatten letzte Woche die Jury-Sitzung am Montag, genau, und nicht letzte Woche, diese Woche. Also bin schon wieder komplett durch die Woche. Also am Montag hatten wir die Jury-Sitzung Fintech des Jahres, haben mit der Jury den Gewinner der Jury-Vote gewählt. Wir haben der Jury den Newcomer Award gewählt, also sprich, welches der Early-Stage-Startups bekommt den Newcomer des Jahres. Und natürlich wurde am Montag auf den Knopf gedrückt, dass das Publikumsvoting beendet wurde. Und so viel kann man sagen, es war haarscharf und hauchknapp zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2. Da hinten gibt es dann riesen Gaps, aber die Nummer 1 und die Nummer 2 haben sie Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und am Morgen war der eine noch ein paar Stimmen vorne dran, am Ende hat sich der andere durchgesetzt. Insofern, jede Stimme zählt.
Also 3 Preise werden vergeben, einmal der Publikumspreis, dann der Newcomer des Jahres und das etabliertere Fintech oder sowas, oder Grow, wie auch immer ihr das genannt habt, ne?
Ja, der Publikumspreis und der Fintech des Jahres. Also die Jurypreis, Fintech des Jahres, der Publikumspreis und Newcomer Award.
Also drei, sage ich doch.
Ja, ja.
Drei. Wunderbar. Also das heißt, Donnerstag kann man das eine oder andere Mitglied aus dem Payment and Banking Fintech Podcast Team, nein, nicht nur dem Podcast Team, sondern aus dem Payment and Banking Team in Frankfurt treffen auf der XEC. Wir freuen uns darauf, Jochen, wir sehen uns dann auch dort.
Ich glaube, jeden treffen wir da, außer der Raphael
nicht. Ja, genau,
jeden Raphael außer Raphael.
Nicht. Genau. Also nicht jeden, sondern Raphael nicht. 200 Folgen, für mich 100, witzig, also 101, jetzt mit ihr war es 102, für dich 115. Eine Freude und hoffentlich geht es so weiter. Ich danke dir.
Ja, vor allem noch danke an die ganzen Hörer, danke an die ganzen Reaktionen, die wir über die Jahre bekommen haben und auch gerne weiter Input, was wir machen sollen, über den WhatsApp-Kanal, über die üblichen Kommunikationskanäle.
Ah ja, genau, wir haben
auf der Fintech-Konferenz. Also gebt uns gerne Bescheid, was ihr gerne noch an Themen haben wollt.
Ja, also wir haben übrigens nächste Woche einen, wie ich finde, super spannenden Gast mit Marco Börjes, Gründer von Stardivision und Starfinanz und Verdisoft und jetzt N4. Und da werden wir mal eine Stunde oder wie lange auch immer mit ihm über das Thema N4 und Payment und Ökosysteme und sowas sprechen. Der eine oder andere hört ja auch andere Podcasts und er war gerade in einem 6-Stunden-Podcast bei Zeit online. Also kann ich jedem empfehlen, wer so ein bisschen mal die Historie des Internets und der Softwareentwicklung sich nochmal Revue passieren lassen möchte. Wunderbarer Podcast mit Christoph Amend und Jochen Wegner, den die immer machen und jetzt dieses Mal mit Marco Würri ist dabei. 6 Stunden, glaube ich.
Haben die 6 Stunden gelabert?
Ja. Und es war ehrlich gesagt, Jochen, es war ehrlich gesagt nicht langweilig. Ich habe es halt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und zurück mehrmals gehört. Der Podcast von denen ist ja so, dass du ein Keyword festlegst als Gast. Und sobald du das Keyword sagst, ist der Podcast zu Ende. Das okay. War in der Folge davor mit Ulrich Wickert, ich glaube nach 13 Minuten der Fall, und bei Marco jetzt nach 6 Stunden.
Okay.
Und Dorobea war, glaube ich, die Folge davor, die war, glaube ich, auch 5 Stunden da. Und Katharina Barley, glaube ich, irgendwie auch 3 oder 4. Also Robert Habeck, also wirklich gute Gäste, kann ich dir sehr empfehlen. Und wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie in den nächsten Tagen auch mal Marco bei uns. Mit Sicherheit nicht so tief oder nicht so breit in den Themen, über die sie, wie er jetzt dort gesprochen hat, aber ich glaube, wir werden mit Raphael auch eine interessante Runde mit ihm haben.
Ja, freue ich mich.
Wenn ihr Fragen habt über den Payment and Banking WhatsApp-Channel.
Genau. Dann genug der Selbstbeweihräucherung, mein Lieber.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.